Herzlich willkommen zu deinem Lieblingspodcast
Kalk und Kegel.
Der Podcast für Essen, Trinken
und Wahnsinn.
Hier gibt es den Blick hinter die Kulissen. Hier gibt es die spannenden Themen Essen, Trinken,
Wahnsinn.
In Partnerschaft mit unserem Lieblingsdealer für Sprudel aus aller Welt. Von Sekt über Cava und Cremant bis hin zu Prosecco
und Champagner.
Und weil wir Bier genauso lieben wie Wein, ein großes Danke an unseren zweiten Podcast-Partner, Wildshut. Pionierarbeit, die verbindet. Von der regenerativen Landwirtschaft bis ins Glas.
Oh.
Aus dem Sovienna begrüßen dich Anita Senfter und Lukas Palm.
Ja, dann herzlich willkommen beim neuen Kalk und Kegel Podcast hier im Sovienna. Heute haben wir hohen Besuch aus dem Burgenland. Anita, weißt du noch, woher genau?
Ich schätze mal vom Weingut Kracher.
Fast.
Oder?
Also, ja,
wer kennt den Namen in Österreich nicht?
Praktisch, unser Büro ist am Weingut Kracher, aber wir sind die Kracher Feinwein.
Und okay,
wir importieren Wein aus der ganzen Welt. Also wir machen beides sozusagen. Aber was einige vielleicht noch nicht wissen, seit Mitte der 90er Jahre importieren wir Wein aus aller Herren Ländern. Und alles, was uns so schmeckt und was wir sagen, es ist großartig und gehört eigentlich am österreichischen Markt.
Genau, also wir haben hohen Besuch aus Illmitz, Kracher Fine Wine. Wir haben hier Gerhard Kracher und wir haben hier den Verkaufsleiter Sascha Ludwig. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung. Danke euch.
Wir freuen uns sehr, dass wir hier sein dürfen.
Ihr habt ja auch ein bisschen was mitgenommen, gell?
Natürlich.
Das ist der Lukas ganz gespannt.
Du aber auch nicht, oder?
Ja, ja schon.
Ist ja nicht so.
Also am Ende haben wir etwas mitgebracht, was im Endeffekt, wie ich meine oder wie wir natürlich meinen, lieber Gerhard und ich, das auch widerspiegeln, was wir bei der Kracher Fine Wine auch zeigen und auch sind. Das ist definitiv das Thema USA. Das ist das Thema Frankreich im Speziellen mit Bordeaux. Und das ist auch irgendwo natürlich, weil wir diese Tiefe dort bieten können, das Thema Piemont mit Barbera und Barolo. Wir werden jetzt nachher zwischen den wunderbaren Gesprächen, die wir jetzt hier gleich führen werden, werden wir ein bisschen Bordeaux Blanc probieren aus dem Hause Smishot Lafitte.
Wow.
Es gibt dann etwas Schönes zu probieren aus dem Barolo, aus dem Hause Vietti. Und natürlich, wie eingangs schon erwähnt, als erstes das Thema USA aus dem Hause Moix mit dem wunderbaren 2019er Ulysses.
Ach, richtige Vorfreude.
Vielleicht, um auch nochmal für alle dieses Thema zu verstehen, diese Symbiose zwischen Weingut Kracher und der Kracher Fine Wine. Vielleicht nochmal deinerseits diese Erläuterung, weil ich finde, dass das im Endeffekt wichtig ist.
Ja.
Der Beginn durch deinen Vater mit dem Manfred Krankel und dann noch später zum Daniel Gantenbein rüberzukommen. Nur dieses Einstiegsthema, wir wissen, wie es eigentlich zu diesem Importieren von Weinen aus fernen Ländern gekommen ist.
Also wir sind da ja eigentlich per Zufall reingefallen, kann man so sagen, in dieses Thema, weil Manfred Krankl von Sine qua non, ein ehemaliger Österreicher, der dort ein Restaurant eröffnet hat, dann eine Bäckerei aufgemacht hat, weil es kein gescheites Brot gab und fürs Restaurant und dann irgendwann gesagt hat, ja, wir brauchen einen gescheiten Hauswein im Restaurant und hat begonnen Wein zu machen, sich damit beschäftigt, Autodidakt und ist damit ziemlich schnell sehr erfolgreich geworden, sehr beliebt geworden, große Ratings, große Nachfrage und mein Vater war seit Anfang der 90er Jahre einer seiner besten Freunde und irgendwann war er bei uns und hat gesagt, so, ich möchte eigentlich unsere tollen Weine aus Kalifornien in den besten Häusern in Österreich sehen. Kannst du das nicht machen? Mein Vater hat gesagt, ja, bitte schick ein bisschen Wein rüber, wir machen das schon. Und dann haben wir in kürzester Zeit gesehen, okay, das rennt ja eigentlich super. Und haben dann gleich begonnen, Gantenbein aus der Schweiz, aus Graubünden, aus Fleisch, Pinot und Chardonnay, auch das zu importieren, weil auch aus einer guten Freundschaft heraus entstanden. Mein Vater war ein sehr umtriebiger Mensch und hat sich immer natürlich gute Freunde im Weinbusiness gefunden. Und solche Menschen, die einfach ein Qualitätsverständnis, Qualitätsfanatiker sind, finden sich immer.
Ja.
Und Gantenbein, die auch einer meiner Lehrmeister war. Ich war da Praktikant mit 17 Jahren, ist schon ewig her, habe viel gelernt. Und so ist die Kracher Feinwein entstanden. Damals gar nicht als Gewinnorientierung heraus oder als Firma heraus. Das hat man ins Weingut eingegliedert und hat das mit unseren Weinen mitvertrieben. Und dann kurzzeitig später haben wir begonnen, Bordeaux zu subskribieren, andere Weine aus Kalifornien zu importieren, dann deutschen Riesling, dann Weine aus Piemont. Und so ist das gewachsen und gewachsen, bis es dann 2001 offiziell eine eigenständige Firma wurde.
Also das war bis 2001 gar keine eigenständige Firma, sondern eher so ein bisschen nebenbei.
Nein, das gehörte mit rein, ja, und war eigentlich so ein Mischverkauf, aber am Ende des Tages ist das immer so mitgerannt, gell? Also wenn Leute Kracherweine kaufen wollten, ob es jetzt die großartigen Süßweine waren oder auch die trockenen, dann war das immer mehr oder weniger so ein Zusatzthema. Ja, ja. Schau, ich habe hier noch was und wir importieren ja aus USA. Also da war immer so, dass wir jetzt gar nicht so fokussiert gesagt haben, wir haben das Weingut Kracher, ja, mit seinen Klassikern und wir haben die Kracher Feinwein mit seinen separaten Weinen, sondern das war am Ende des Tages so verwoben.
Ja.
Ja, und dann hat man halt angefangen, das aufzutrennen, das Thema etwas mehr.
Es war ein großes Hobby und dann auch eine größere Leidenschaft. Und das ist heute noch. Die Leidenschaft ist, sehr wichtig, ist das Wichtigste. Ja. Sieht man auch in unserem Portfolio. Es sind Weine, die da drinnen sind, die den Protagonisten, die in dieser Kracherfeinwein sind und mitarbeiten, schmecken. Das ist das, was über Jahrzehnte immer wieder entdeckt wurde, auf Messen, auf Reisen, an uns herangetragen wurde, wo wir sagen, okay, das ist wirklich großartig.
Was war, als die Firma sich 2001 sozusagen als einzelne Entität rauskristallisiert hat, der Marktvektor, war das Österreich, österreichische Gastronomie, war das Österreich Endkunde, was war da die Idee?
Das meiste war Gastronomie, Handel und natürlich auch Endkunde plus Kreuzfahrtschiffe, also Freihandelszone sozusagen, Duty-Free, auch das, da gab es Connections von früher her noch und da hat man gesagt, okay, das könnte man eigentlich auch gleich machen. Und so hat eines ins andere gegriffen und auf einmal war der Import in einer Dimension, wo man gesagt hat, okay, es muss eine eigene Firma sein und mittlerweile ist das doch deutlich größer als das Weingut vom Umsatz her.
Wow. Wie viel Weingüter habt ihr jetzt im Portfolio mittlerweile?
Was haben wir jetzt, Sascha, so?
Grob geschätzt, das ist eine...
So Daumen mal Pi, dass man...
Gute Frage. Also es sind sicherlich, wenn man mal, also man muss ja da Bordeaux fast schon ein bisschen ausklammern, das sind ja schon fast 100 oder mehrere, wenn man mal das so in der Ganzen nimmt, also sicherlich, wenn man das alles so ein bisschen runternimmt, sicherlich 200, 250, vielleicht so diese Richtungen. Ha? Also man darf ja nicht verkennen, bei Bordeaux, wenn wir uns das immer so anschauen und auch Listen sehen und wen importieren wir und wer haben wir dort, sind ja immer alles meistens einzelne Häuser, einzelne Chateaus mit einem einzelnen Wein. Teilweise gibt es einen Zweitwein, teilweise gibt es einen Drittwein oder ein zweites Weingut daneben. Ja. Wenn man das dann so sieht, dann hat man halt schon eine riesengroße Range, weil wir uns da halt wirklich spezialisiert haben, auch in allen Preisklassen etwas zu finden, ja. Also es fängt Gastronomie beim Grand Bateau, fängt es an bei 6,19 € und endet dann halt irgendwann bei den ganz großen mit Le Pin für 4.800 oder was auch immer die Preisklassen da sind am Ende des Tages. Aber da bedeckt man halt alles ab, ja, von wo es natürlich Volumen gibt und wo es preislich interessant ist, bis wo die Erträge relativ gering sind, wo es wenig Wein gibt, wo die Nachfrage extrem hoch ist und dann auch der Preis extrem hoch ist.
Also Weine sind so zwischen 1.700 und 2.000, je nachdem, was gerade neu rausgekommen ist oder was gerade da ist. Also viele Weine haben wir rein auf Allokation, die kommen einmal im Jahr, sind kurz da und dann sind sie wieder weg. Aber so 1.800, 1.700,
immer. Das kommt definitiv hin. Man muss es dann wieder unterscheiden natürlich. Wir haben jetzt das Thema Bordeaux gehabt, wenn wir rüber ins Piemont gehen oder nach Deutschland, da ist natürlich, gibt's den Einstieg, den Wein XY trocken und dann fangen die Einzellagen an. Ja. Und wenn man dann alles natürlich importiert, dann hast du von einem Winzer nachher zwischen 6 bis 10 Weinen. Ja. Und das hoch multipliziert auf mehrere Weingüter, kommst du halt schon auf Summe XY.
Aber Österreich-Winzer sind nicht wenige vertreten.
Es ist ein kleiner Faktor bei uns. Wir haben sicherlich gesehen und gelernt, dass das etwas ist, wo wir weniger gesehen werden. Das hat vielleicht auch was mit dem eigenen Weingut Kracher zu tun. Am Ende des Tages ist aber die Bekanntheit klar bei uns auf diese drei Säulen, beziehungsweise natürlich mit den Importen von Teresa Breuer in Deutschland und López de Rieda in Spanien zurückzuführen. Da gibt es dann schon den ein oder anderen, anderen Kontext, das ist klar. Aber an sich sehen wir einfach dort, dass für uns die Nachfrage und auch der Verkauf von Österreich allgemein zu wenig gegeben ist. Ja, es wurde probiert in der Vergangenheit. Okay. Ja, und man hat aber gesehen, dass halt nicht allzu viel damit passiert. Wir haben ein paar tolle Winzer aus Österreich im Programm. Mhm. Ja, bei denen bleiben wir natürlich auch treu. Das ist keine Frage. Mit denen machen wir auch weiter. Aber wir sehen jetzt, glaube ich, nicht, dass wir jetzt noch einmal diesen Teil erweitern müssen oder erweitern wollen. Ja, da gibt es vielleicht andere Dinge irgendwann mal in Zukunft, wo man sich vielleicht Gedanken macht. Ja, weil wir wollen ja auf dieser Linie natürlich bleiben, die wir haben.
Ja.
Mhm. Dort die Richtungen entweder vielleicht auszubauen, vielleicht aber auch sich in andere Richtungen anzuschauen.
Ja.
Es ist ja so, dass wir immer auch gerne dazulernen. Also ja. Wie gesagt, wir haben begonnen mit Kalifornien, Schweiz, Bordeaux, Italien, dann Spanien mit Lopez de Heredia und so weiter. Und es sind ja immer Dinge dazugekommen. Also wir haben seit etlichen Jahren jetzt natürlich auch Weine aus Australien. Wir haben einen Wein aus China zum Beispiel. Wow. Ganz einfach, wenn wir irgendwo was sehen, was wir glauben, dass es großartig ist, dass es die Menschen interessiert, dass es wert ist, gekostet, getrunken zu werden. Und natürlich gibt es da viele Weine, die wahrscheinlich noch entdeckt gehören, wo wir absolut noch gar nicht hingeschaut haben, absolut, oder noch gar nichts wissen davon. Wenn mir jemand erzählt hätte vor 20 Jahren, ich reise ja seit 25 Jahren auch nach Asien, auch nach China, dass es da ganz große Weine geben wird irgendwann, hätte ich gesagt, naja, hätte ich noch nicht gesehen, glaube ich jetzt nicht. Es ist jetzt so.
Spannend.
Es gibt, ja. Ao Jung ist das Beispiel, was wir zum Beispiel in unserer Liste haben und was wir importieren. Und das ist ein großartiger Wein. Ja, China ist groß. Es wird dort auch Plätze geben, wo es fantastischen Wein gibt und wo es eine Tradition für Weinbau auch gibt. Auch das, ja.
Also auf China sollte man dann vielleicht nochmal kurz...
Ja, das will ich dann auch wissen.
Würde mich echt interessieren, was es da auf sich hat. Ich würde aber gern noch kurz davor dich fragen, Sascha, was ist... Dein Hintergrund hier bei Kracher Fine Wine. Wir haben ja im Frühling den Weggang von Hans-Martin Gesellmann erfahren, der zu einem großen Magazin als Chefweinkritiker wechselt. Sascha, nimmst du seine Position ein? Bist du der neue Portfolio-Manager oder nicht? Wie
schaut's aus? Ist absolut eine berechtigte und natürlich auch wichtige Frage. Also, wo wir uns über dieses Thema unterhalten haben, wo ich auch noch nicht wusste, dass Hans-Martin uns verlässt und einen anderen Weg einschlagen wird, habe ich erst gedacht, okay, es geht einfach um eine weitere Verkaufsposition. Das hat sich dann etwas positiv natürlich in eine andere Richtung bewegt. Also es ist jetzt so, dass wir es so gemacht haben, dass die Position von Hans-Martin aufgesplittet wird. Mhm. Ja, also ich mache die Verkaufsleitung und bin auch wirklich mit meinen zwei Jungs. Wir haben jetzt mit dem Hannes Wolf haben wir jetzt eine Person für Ostösterreich. Also der Hannes ist schon zwei Jahre bei uns und hat dort wirklich viel und alles nebenbei gemacht. Okay. Und das wird jetzt getrennt. Der Hannes wird im Osten unterwegs sein. Wir haben mit dem Gernot Fuchs einen guten Mann für den Westen gefunden.
Okay.
Und ich werde zusammen mit den zwei Herren aktiv, operativ den Markt bespielen. Das heißt, ich lebe zwar in Wien und habe natürlich auch meine Privatkundenthemen, aber werde mich auch mit den Jungs aktiv um Gastronomiekunden in Österreich kümmern und auch bemühen. Der Part des Einkaufes, der Part von Enprimeur und der Part von vielen Zeitgeschichten wie die Cruise Lines und allem, was damit so reinspielt, Einkauf etc., das übernimmt oder hat übernommen Valentin Grieger. Der Valentin war vorher beim Heurigen Hof Bründelmeier tätig.
Ah, tatsächlich.
Ja, okay. Ist ein super fantastisch netter Mensch und sehr, sehr analytisch und sehr denkend und auch da immer in gewissen Fokuspunkten dabei, das auch mehr von mehreren Seiten zu betrachten. Auch das administrative Thema liegt ihm sehr gut und von daher war das, glaube ich, eine passende Kombination am Ende.
Ja.
Ja, also ich arbeite mit Valentin natürlich sehr, sehr eng, was auch sein muss. Ja, also gerade wenn es um das Thema Einkauf geht, wenn wir uns anschauen, was wir jetzt im Portfolio haben oder brauchen, dann ist am Ende natürlich auch immer die Königsfrage, wie viel und können wir und sollen wir nehmen. Ja, weil am Ende steht und fällt es halt dann mit meinem Team, mit Hannes und mit Gernot und mit mir, dass die Sachen auch verkauft werden. Das ist ja klar.
Ja, ja.
Darf man nicht verkennen und dementsprechend.
Nein, für irgendwas seid ihr da. Ja.
Absolut. Und dementsprechend mit dem Valentin immer ein Austausch, ob und in welchen Mengen und ob wir jetzt nehmen oder ob wir sagen, wir müssen das schieben auf einen anderen Zeitpunkt her, weil es das gerade einfach nicht hergibt. Ja, und so ist es gerade aufgeteilt. Ich bin jetzt oder wir, der Valentin und ich sind jetzt in Woche 6. Der Valentin hat sicherlich einiges mehr noch administrativ zu lernen und zu bearbeiten, was der Hans-Martin über 10 Jahre herausragend, muss ich immer noch sagen, für eine mehr oder weniger One-Man-Show plus Zusatz da auf den Weg gebracht hat. Und ja, ich bin da schon ein bisschen aktiver, aber ich komme ja auch aus dem Geschäft. Ich habe 19 Jahre Gastronomie gemacht und war davor bei einem anderen Weinunternehmen tätig, 8,5 Jahre im Verkauf für Ostösterreich. Und ja, deswegen bin ich da vielleicht schon zumindest für meinen Teil etwas autarker unterwegs und kann schon mit den Jungs aktiv attackieren.
Ja, also das heißt, ein Branchen-Senior, der...
Ob es ein Senior schon ist, das weiß ich noch nicht.
Naja, im Arbeits, wie sagt man, im,
absolut,
im,
ja, da
im,
gebe ich
im Arbeitsvokabular.
Ja. Zumindest, ja.
Absolut. Ich habe es extra auf Englisch gesagt, um das Arbeitsvokabular zu unterstreichen. Ich habe hier einen blutjungen Mann vor mir für alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja.
Danke, danke.
Was jetzt mit China?
Ja, das tat ich auch gern. Wie seid ihr auf den Wein gekommen? Also, was ist da der Hintergrund dazu?
Der Wein, wir machen ja sehr viel Bordeaux, wie wir schon erklärt haben. Und der Wein, also mittlerweile werden ja auch Weine über den La Place de Bordeaux gehandelt. Das ist die größte Handelsplattform der Welt mittlerweile, die sich traditionell mit dem Vertrieb von Bordeaux-Weinen in der ganzen Welt beschäftigt. Seit einigen Jahren haben die das erweitert und jetzt werden auch großartige Weine aus dem Rest der Welt vertrieben. Also das meiste ist natürlich Frankreich außerhalb Bordeaux, natürlich Kalifornien, Italien, bisschen Spanien und eben auch einen chinesischen Wein, diesen Aoyun. Und dann durfte ich mittlerweile einige Male kosten und bin schon sehr beeindruckt, was da machbar ist.
Also, und wie darfst du den beschreiben? Ja, genau. Nein, Entschuldigung. Bitte, wie darfst du den beschreiben vom...
Also, ja, es ist schon eine extreme Bordeaux-Stilistik. Ich weiß nicht, Sascha,
Okay. Du bist auch schon... Ich hatte Aoyun einmal im Glas und das ist schon Bordeaux-Style mit aber natürlich einer anderen Tiefe, mit einem anderen Geschmacksprofil, weil wir dürfen nicht verkennen, in China ist das alles ein bisschen anders, logischerweise, als dass es in Bordeaux in Frankreich ist. Aber von der Machart her oder so, wie Sie sich den Wein vorstellen mit dem Thema, ich komme aus China, möchte diesen Stil aber halten, ja, muss man schon sagen, es ist schon sehr, sehr, sehr feines, ein sehr feines Getränk am Ende des Tages, ja. Also, es ist wirklich ein, auch, ist es im Preisniveau natürlich auch ein bisschen höher. Das ist wirklich so ein spezieller Genusswein. Sicherlich mehr tragend für das Publikum der eher etwas kräftiger trinkenden oder eher maskulin trinkenden Weine.
Okay.
Weil es schon ein bisschen, es hat ein bisschen Punch, es ist schon ein bisschen, hat schon Kraft.
Ist auch von Bordeaux-Leuten gemacht. Also gehört zum Vuitton-Konzern am Endeffekt, die halt jahrelang da gesucht haben nach dem richtigen Platz. Und wie schon gesagt, das Land ist groß, irgendwo wird es einen richtigen Platz geben. Und das ist Himalaya, ist relativ hoch gelegen auf 1600 Meter, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. So ganz genau weiß ich das nicht. Die genauen Meter nagelt mich bitte nicht fest. In Zahlenmärkten bin ich nicht so gut. Aber es ist relativ hoch gelegen, relativ kühle Einflüsse auch, aber im Sommer sehr heiß und deshalb auch die Reife. Und sagen, es ist schon beachtenswert. Ja, man kann auch dort großen Wein machen.
Und inwiefern spielt da der chinesische Gaumen, den du erwähnt hast, mit? Also was macht diesen Wein vielleicht auch vom Aromenprofil besonders
Ich würde jetzt nicht sagen chinesischer Gaumen. Es ist einfach, am Ende hat man in jedem Land oder überall, wo man halt Wein, glaube ich, anbauen kann, hat man auch eine gewisse Geschmackstextur halt darin. Ja? Also wenn ich Südamerika trinke, dann ist es halt auch, Malbec und Cabernet Sauvignon aus Argentinien hat schon ein eigenes Profil, als wenn wir Cabernet Sauvignon aus Napa trinken oder als wenn wir Cabernet Sauvignon aus Österreich trinken. Ja, also da geht es ja eigentlich darum, dass das am Ende des Tages, man merkt, wenn man die drei nebeneinander stellen würde, hätte man drei verschiedene Weine, was grundsätzlich sehr schön und sehr fein ist. Ja, und man wäre dann sicherlich vielleicht überrascht, zwecks der Qualität, aha, das kommt aus China. Ja, und wie gesagt, ich habe ein bisschen was probiert aus China. Ich bin jetzt auch nicht der große China-Trinker, weil dann komme ich selten dazu. Aber wenn man mal das probieren kann, muss man ehrlicherweise sagen, ist die Textur schon sehr, sehr gut gemacht.
Gibt's einen Markt da für chinesischen Wein?
Das sind jetzt keine großen Mengen. Von dem Wein gibt's nicht viel.
Und ja, ich wollte gerade fragen, wie viele Flaschen sind da? Wisst ihr es, oder?
Nein, also die Produktionsmenge kenne ich jetzt nicht, habe ich jetzt nicht im Kopf, aber so groß ist das nicht. Es handelt sich um Kleinstmengen, die davon in Europa vertrieben werden.
Okay.
Das ist jetzt kein, aber das ist halt interessant.
Ja,
man interessant. Muss ja auch natürlich über den Tellerrand schauen, einmal schauen, was tut sich wichtig. Da und dort. Und viele Weinfreaks, so wie wir, interessieren sich halt dafür und wollen das halt auch einmal probieren und manchmal auch in eine Blindverkostung reinschmuggeln, wo es halt um Bordeaux geht und auf einmal deckt man auf, und ist ein Chinese dabei oder Kalifornier, das macht man sowieso immer wieder und das macht das Ganze spannend.
Ja. Oh, hat er schon einmal wer richtig getippt bei der Blindverkostung?
Nee. Das ist ja eher ein schwieriges Thema, ja. Also wenn man dann diese Sachen hat und man hat 3, 4, 5 Weine davon und also man wird jetzt wahrscheinlich eher weniger drauf kommen, dass das aus China kommt.
Aus China, ja.
Aber am Ende, es gibt einen
Markt. Das muss ein chinesischer sein. Das muss ein chinesischer sein.
Absolut. Nein, aber man muss sagen, es gibt einen Markt dafür. Es ist dann immer auch abhängig davon, wenn man jetzt in die Sommelerie, glaube ich, geht. Wer ist ein Fan von so in welchen Weinen und wer kann sie auch empfehlen und verkaufen?
Ja. Man muss halt schon auch sagen, es ist nach wie vor eine Ausnahme, dass es so einen großartigen Wein dort gibt. Ich reise absolut ja schon seit 25 Jahren in China. Absolut. Die letzten 25 Jahre, wenn ich in China bin, werden mir chinesischer Wein gezeigt, weil das natürlich zu ihrer Kultur auch gehört.
Ja, ja,
und sagen wir so, qualitätsmäßig ist das nach wie vor die große Ausnahme. Also es gibt schon sehr viel nicht so gutes Heckengläscher, würden wir sagen.
Aber wir reden jetzt so viel über Wein, vielleicht sollten wir auch mal einen.
Genau, ich wollte gerade sagen.
Ich bin schon ganz lustig. Also,
ihr habt ein bisschen was mitgenommen und Sascha schenkt jetzt da
genau
was ein.
Ich weiß nicht, wie lang das Kabel ist, aber mach dir das so, das ist eine gute Idee.
Und dann auch weiter.
Ja, danke dir vielmals. Danke.
Dankeschön.
Ja, weil wir jetzt so über die Themen von Bordeaux und so etwas philosophiert haben.
Schön.
Es ist sicherlich gut, wenn man weiter darüber philosophiert, ja, weil ein Thema natürlich auch immer mehr kommt und das ist Bordeaux Blanc. Nicht, dass es nie da war, sondern es war schon eh immer da. Aber es kommt sicherlich mehr und mehr, was einfach auch der Zahn der Zeit ist, was einfach auch die Situation im Trinkverhalten ist, dass man sich einfach mal ein bisschen mehr mit Weißwein beschäftigt als mit Rotwein. Ja, und ja, das ist Le Hutz von Smisot Lafitte. Das ist eigentlich eine Special-Frankreich-Füllung, wenn man so will, oder?
Für die Gastronomie.
Für die Gastronomie in Frankreich gemacht. Sein, so. Und da wir Importeur sind von Chateau Smisot Lafitte, haben wir Zugang zu diesem wunderbaren Wein bekommen. Und ja, es ist 90% Sauvignon Blanc, ein bisschen Semillon mit 5% und ein bisschen, wie heißt das schnell? Nicht Gris, Sauvignon Gris, nein. Komme jetzt nicht drauf.
Also auf jeden Fall.
Okay. Ja, also sehr anteilsmäßig, ganz gering. Am Ende geht es hier wirklich um Sauvignon Blanc, großteilig und.
Das ist schon super.
Schön im Holz, schön elegant.
Schöner Wein, lang am Gaumen, frisch.
Richtig Frühling im Glas, oder?
Genau. Ja. Ich bin ja persönlich kein so großer Sauvignon Blanc-Fan und da meine ich die Sauvignon Blancs, die halt dieses Grün-Grasige haben und so. Das ist nicht unbedingt meins, aber das ist ja ganz anders gemacht. Das hat auch sekundär Aromatik, es ist schön eingebunden, es hat eine schöne Kräuterwürze, sehr schöne Frucht, einen tollen Trinkfluss, ist irrsinnig lange und wir haben den Wein exklusiv in Österreich und den gibt es eigentlich nur, wirklich nur in der Gastronomie in Frankreich und Hans Martin, unser ehemaliger oder noch Portfolio-Manager, der hat das entdeckt und ausgesucht drüben. Dafür sind wir ihm sehr dankbar. Und auch viele andere Dinge in Bordeaux, weil er sich sehr mit Bordeaux immer beschäftigt hat und sehr viel Zeit auch in Bordeaux verbringt. Und er hat viele neue Dinge aus Bordeaux, die wir früher nicht hatten, auch in unser Portfolio gebracht.
Absolut.
Was natürlich großartig ist für uns. Und auch mir Dinge gezeigt, obwohl ich fast 30 Jahre mittlerweile nach Bordeaux reise, die ich nicht gekannt habe.
Mir taugt es so, das ist richtig
großartig.
Wunderschön. Und trotzdem hochkomplex.
Und einen richtig coolen Burgenabgang.
Und das ist halt das Thema mit Bordeaux Blanc. Hein? Also das, was vielleicht früher so ein bisschen seitlich nur beobachtet wurde oder beachtet worden ist, zeigt sich halt mittlerweile wirklich als ein großer Bringer. Also ob ich es jetzt privat trinke oder ob ich es in eine Weinbegleitung reingebe oder wie auch immer. Das macht Spaß, das ist schön und ein sicherlich sehr, sehr guter Weg. Ich finde im Allgemeinen auch Bordeaux, wenn man das Thema noch einmal kurz aufgreift, darf man auch nicht vergessen.
Es ist eines meiner Lieblingsthemen, Bordeaux. Weil
ja, es ist da gibt's ja 10 Meinungen dazu und ich bin auch gern bereit, die 11. zu geben. Das ist kein Problem und es ist auch alles in Ordnung. Ich glaube und ich bin überzeugt, dass Bordeaux wieder kommt, weil Bordeaux es auch gelernt hat, Stile zu adaptieren, sie moderner zu machen. Ja, es ist geht schon auch darum, die Weine früher trinkfähig zu machen, weil wenn man sich so, und ich verstehe das total, wenn man sich so in Lokalen anschaut, was machen wir mit den Weinen? Es gibt Gott sei Dank immer noch die Klientel, die den Wein gereift trinken will und auch älter und auch, das ist wunderbar, gehöre ich auch mit dazu. Wenn ich aber in Bordeaux, wie letztens aus 2020, einen Filan Segur bekomme, der unfassbar antrinkbar war, so viel Spaß gemacht hat.
Da?
6 Jahre alt, perfekt, super balanciert, war toll. So, dann mache ich das auf und trinke. Das heißt einfach nur, wir haben langsam Verständnis dafür bekommen, dass dieses, der Wein braucht seine Zeit, ist schon richtig, aber wir brauchen auch keine 15, 20 Jahre mehr warten. Das ist auch nicht mehr das, glaube ich, worum es geht. Ja, ich meine, es wird in der Gastronomie gekauft und am Ende geht es dann auch um Verkaufen.
Ja.
Darf man nicht verkennen und die Flasche soll einfach auch getrunken werden.
Man muss auch sagen zu Bordeaux Blanc, viele kennen das nicht.
Ja, auch
viele Weinleute kennen das nicht. Und wenn wir das verkosten, weißt du, da hören wir ja ganz oft auch von Gastronomen, boah, das ist eigentlich großartig. Ja. Das ist eigentlich super.
Ja, oder auch viel zu wenig, damit die Beschäftigung gehabt.
Wusste ich gar
vielleicht
nicht, genau,
mal dass
das so schmecken kann.
Ja, und meist kriegt man dann eher vielleicht einmal einen Schluck, weiß ja nicht, ich nehme jetzt von Chateau Margaux den Pavillon Blanc mal, da hat man das mal im Glas gehabt und sagt, kostet viel Geld, ist gut, aber und dann hört man damit vielleicht auf, sich zu beschäftigen. Ja. Und wenn man dann Sachen bekommt, die um die 30 Euro netto sich abspielen oder sogar noch tiefer, gibt es ja auch noch tolle Qualitäten. Ganz ehrlich, dann hat man was Schönes im Glas und kann auch damit arbeiten. Ja. Und man sieht ja auch hier, wenn man das immer so im Geschmacks Bild hernehmen, man kann wahnsinnig viel davon machen. Ja, also wenn man in den Food-Bereich geht, was kann ich dazu servieren? Super.
Also ich bin vom Eisetlersee, Zander.
Zander, ja.
Ja. Ja, ist großartig dazu.
Ja, ich meine, das hat schon Struktur, mit dem kannst mehr als den ersten Gang oder die Amüs begleiten.
Also nicht nur Food-Pairing, ich trinke das zum Beispiel auch gern, wenn wir im Garten sitzen und einfach eine Flasche Wein genießen. Super, ja.
Ja. Aber nochmal diese Bordeaux-Thematik. Warum? Also wirklich Frage an euch drei, weil ich meine, Anita, du bist auch viel am Gast als Sommelier. Warum wird Bordeaux so stark gebasht von einigen Sommelier oder von vielen Sommelierkreisen, zumindest im deutschsprachigen Raum?
Naja, schau, den Riesen basht man gerne. Das ist einfach. Da kann jeder einfach mitziehen.
Weil ja,
Bordeaux
stimmt.
Ist groß. Bordeaux ist seit hunderten Jahren bekannt. In Bordeaux sind große Chateaus mit riesigen Rebflächen. Da sagt man, die haben viel Geld. Das ist sehr elitär. Und da ziehen halt viele mit, wenn jemand zu bashen beginnt.
Ja, wenn wer Bordeaux hört, dann ist er einfach schon dabei.
Vorbei, das, oder? Und ja, viele bashen das, obwohl sie ja gar keine Ahnung haben, wie das in Wahrheit schmeckt und was das ist. Und das finde ich halt falsch. Aber es ist halt einfach, den Riesen sozusagen anzugreifen.
Ja.
Und natürlich, manche glauben wirklich, dass Bordeaux-Trinken sehr elitär ist. Das stimmt ja so nicht. Es gibt ja, natürlich gibt es in Bordeaux, aber wie in jeder Region, die Flasche Wein, die ein paar Tausender kostet. Das ist
ja,
in jeder Top-Region.
Aber das gibt es in Burgund mehr als in, wahrscheinlich noch mehr.
Das ist alles klein strukturiert gehalten und das ist damit
das ist sexy halt,
sympathischer, um es so auszudrücken.
Ich darf vielleicht noch zusetzen, entschuldige, wollte ich nicht unterbrechen, aber ich denke, dass es auch etwas im Generationsthema liegt. Dass in gewisser Art und Weise, wir sehen das, also ich kann dieses Beispiel sehr so ein bisschen an der Subskription sehen, die seit Jahren immer mehr nachlässt, weil auch hier eine neue Generation kommt. Die neue Generation.
Bordeaux-Subskription lässt nach?
Ja, es lässt ein bisschen nach. Es ist nicht mehr so, wie es früher mal war. Das ist einfach ein Fakt. Deswegen kann man offen darüber reden. Ich sehe es teilweise so in vielen Aspekten, die gekauft haben oder kaufen in einer gewissen Altersklasse, deren Keller sind voll. Oder wollen nicht mehr oder merken vielleicht, dass sie dieses Thema gar nicht mehr ertrinken können, bis es irgendwann mal vorbei ist. Das ist sicherlich ein Weg. Dann hat man die junge Generation, die sich sagt, okay, ich kaufe jetzt einen Wein, kaufe ich jetzt muss ich bezahlen, kriege ihn in 3 Jahren und dann ist er vielleicht immer noch nicht ready. Das heißt, ich kriege erst in 7 Jahren frühestens den Genuss für das, was ich investiert habe. Ja, wie gesagt, ich pauschalisiere nicht, aber das ist vielleicht ein Punkt, der in diese Richtung geht. Und jetzt kommt diese Zwickmühle zwischen, warum ich vielleicht Bordeaux bashe oder vielleicht auch nicht. Hat auch was mit der Kommunikation zu tun aus der Vergangenheit. Wenn man mal so überlegt, früher dann die viel Bordeaux getrunken haben, die haben auch die Nachkommen immer so involviert. Hier, schau, heute trinken wir das von der Seite, heute trinken wir das von der Seite. Wenn es diese Interesse nicht mehr dafür gibt, dann passiert das auch nicht mehr. Das heißt, ergo, da verliert man schon mal einen Teil an Klientel, die nicht mehr in der Früh oder in der früheren Zeit Bordeaux probiert haben.
Ja.
Das ist sicherlich vielleicht eine Seite, wo die Reise hingeht. Es ist auch Aufklärung, das muss man auch dazu sagen, dass die Bordeleser es sich zu leicht gemacht haben und dann auch nicht mehr gesagt haben, okay, ich muss selber rausgehen, ich muss selber was dafür tun, sondern gesagt haben, We are Bordeaux. Wir sind super, wir haben die Subskription, wir brauchen uns nichts mehr scheren, wir brauchen auch der nachkommenden Generation nicht mehr erklären, warum ist linkes Ufer, warum ist rechtes Ufer, rechtes Ufer. Warum haben wir drüben mehr Cabernet, warum ist drüben mehr Loh dominiert? Warum sind die rechts kleiner, warum sind die links größer? Hat niemand mehr einen erklärt.
Ja.
Wenn man da selber nicht mehr dahinter ist und sich das vielleicht auch nicht mehr so nimmt, dann bekommt man vielleicht irgendwann mal als Bordeaux dieses Thema zu früh hingeschossen und hat dann einen Einblick, der vielleicht nicht 100% der richtige ist, auch im Geschmacksbild nicht. Und dann lässt man es vielleicht sein und sagt, ja, Bordeaux und das ist alles schwer und Cabernet und da trinkt da keiner mehr oder will keiner mehr trinken. Also da gibt's, glaube ich, ganz, ganz viele Ecken und Wege, wo diese Reise dahin geht. Wichtig ist, und das ist das Positive, weil wir sind auch immer positiv bei allem, es geht auch wieder aufwärts, es wird mit den jüngeren Stilistiken wird's besser, also auch zugänglicher, auch verständlicher.
Bisschen weniger Volumen oft.
Auch, sofern es halt möglich ist. Man darf halt nicht verkennen. Hä? Auch das Bordeaux hat seine Probleme mit dem Wetter. Gestern waren 43 Grad, glaube ich. Ja. Gell? Also, und die Hagelthematik ist halt auch eine andere. Ich war 2024 in Bordeaux und wenn man mal sieht, wie schnell Hagel dort sich entwickelt im Hochsommer, dann muss man schon sagen, ist das auch nicht mehr so easy wie früher.
Und was ja dann Bordeaux auch spannend ist mittlerweile, ist also Klimawandel natürlich, ist nicht unbedingt super, aber wenn man jetzt schaut, in den 70er, 80ern, vielleicht noch Anfang der 90er Jahre, gab es immer wieder Jahrgänge, wo man gesagt hat, naja, das muss man jetzt nicht kaufen, der Jahrgang ist einfach nicht wirklich reif und das ist, natürlich in Bordeaux sind auch die Preisschwankungen, das ist ganz anders.
Alles hängt am Jahrgang.
In Region, alles hängt am Jahrgang. Ja. Und es hat halt in diesen Jahrzehnten, in den frühen Jahrzehnten extreme Preisschwankungen gegeben und da hat es halt auch Jahrgänge gegeben, die halt wirklich nicht gut waren. Heutzutage, mir fällt jetzt gar kein Jahrgang ein, wo man sagt, der war in Bordeaux nicht gut. Also es gibt natürlich noch immer die herausragenden, aber wo man sagt, das ist jetzt ein Jahrgang, besser nicht kaufen, bis auf ein paar Ausnahmechateaus, das ist so nicht mehr vorhanden, weil einfach jeder Jahrgang reif wird.
Also das musst du auch mal schaffen. 2013, glaube ich, gell, ist recht verschrien als Bordeaux-Jahrgang. Ich habe einen der besten Bordeaux meines Lebens vom 13er Jahr.
Ja, aber auch da musst du wieder warten. Ich erinnere mich noch an Jahrgang 14, wo sie 14 alle verschrien haben am Anfang.
Ja.
Wenn man jetzt so 10, 12, 13, 14 Jahre, also überspitzt, aber nächsten Jahr wird es wahrscheinlich auch noch besser, wenn man das jetzt trinkt, 14 macht das Spaß.
Ja,
ja, es ist kühl warm, wird auch immer schwieriger, das so auseinanderzuhalten, aber es ist sicherlich leichtfüßiger und klarer als vielleicht ein großartiger 15er Jahrgang, ja, wo man halt nichts machen müssen, wo einfach alles perfekt war. Ja. Aber was natürlich viel, viel Power hat und auch viel langlebiger sein wird und vielleicht auch erst später wirklich in die richtige Genussphase kommend sein wird, ja.
Oder 2-4, was sehr früh.
Absolut, oder 2-4, auch ein tolles Beispiel. Viele gesagt
haben, na, das wird nicht so langlebig sein. Ja, was soll's da, wenn es jetzt zum Beispiel super zu trinken.
Ja, wenn du jetzt 2-4 trinkst, hast du Freude damit, ja. Auch kleine Jahrgänge wie damals, 94, genau.
Ja, aber gibt es dann auch überlagerte Weine jetzt von Bordeaux, wo ich sagen würde,
wir haben Jahrgangstiefen, nicht jetzt bis ganz retour, aber in ganz kleinen Mengen haben wir natürlich Anfang der 2000er, Mitte der 2000er, dann natürlich die Blockbuster-Jahrgänge 2009, 2010, da haben wir natürlich mehr gekauft, weil das waren so, sagt man heute noch, die größten Jahrgänge seit der Millenniumswende, da haben wir natürlich mehr eingelagert, um unseren Kunden auch später diese Weine anbieten zu können. Also auf das schauen wir natürlich schon auch, Extremjahrgänge, wo wir sagen, okay, da kaufen wir in der Subskription schon mehr, um es später nochmal anbieten zu können.
Ich meine, in Subskription zu investieren in Zeiten, wo, also in Bordeaux zum Beispiel, in Zeiten, wo der Rotweinrückgang verkündet wird, überlegt man da manchmal heutzutage mehr, ob man vielleicht nicht doch ein paar Kisten weniger kauft, als das jetzt noch vor 10 Jahren der Fall ist, oder ist es im Luxussegment eh so, dass die Sache eigentlich läuft?
Natürlich muss man das auch sich vor Augen halten, vor allem, weil die Zinsen ja natürlich weit höher sind als früher. Das kommt noch dazu. Es sind viele Aspekte und damit muss man natürlich immer kalkulieren, aber es gab bei allen Weintrends immer Aufs und Abs. Und ich glaube nicht, dass Rotwein jetzt irgendwann gar nicht mehr getrunken wird. Das wird überhaupt nicht sein. Es ist jetzt im Moment ein Trend zu leichteren Weinen, zu mehr Weißweinen. Ob das so bleiben sind, wird sei dahingestellt, weil wenn ich auch heute, wenn es so heiß ist, am Abend ein Steak esse, möchte ich einen gescheiten Rotwein dazu trinken.
Ja, sicher.
Aber Anita, wissen das? Entschuldigung.
Ja. Nein, ich wollte jetzt fragen, wie lange würdet ihr den jetzt noch lagern? Oder ist das so ein Wein, der was sofort getrunken?
Das ist 22, weiß ich nicht. Also ohne Probleme würde ich meinen, so wie er jetzt dasteht, 1, 2, 3 Jahre oder vielleicht sogar noch ein bisschen länger.
Kommt ich würde sogar länger. Also sogar länger, ja. Den Wein schon mit einer Reife von 6, 7 Jahren. Es kommt immer darauf an, was man will dann. Also ich glaube, das hat 10 Jahre locker. So ist wieder jetzt
hier. Ja, aber der steht gerade toll da.
Also ich locker
ist eine super schöne Flasche.
Ja. Und, das ist super toll.
Ja, es kommt immer darauf an, was man will. Wenn man diese Frische und Eleganz, frische Kräuterwürze und das Frucht haben will, diese Blumigkeit, na, dann sollte man trinken von jetzt in die nächsten 5, 6 Jahre. Wir sind eigentlich schon bei fast 10. Wenn man ein bisschen tiefere Kräuterwürze, ein bisschen mehr Reife haben will, dann muss man halt später trinken. Es kommt immer darauf an,
was man von den Weinen erwartet. Aber habt ihr noch viele Betriebe, die was wirklich die Weine kaufen und lagern? Oder sind da schon viele, die was...
Wird immer schwieriger, weil es eine Kapitalbindung ist.
Ja,
aber Privatleute haben wir, die das machen.
Ja, okay. Ja, also im Privatbereich.
Also mehr Privatleute mittlerweile wie
das. Gastronomisch ist das schon sehr, sehr gering geworden, ja, weil, wie Gerhard schon sagt, gebundenes Kapital.
Ja.
Und wenn man sich überlegt, ist auch verständlich, ja. Also ich verstehe auch den Weg dazu, warum das auch so ist. Ja, wenn ich mir überlege, dass man früher dann gesagt hat, okay, wenn man das Gespräch gehabt hat, okay, von dem Wein XY, ja, schick mir 12er-Kiste, dann war es dann vor Jahren, ja, nehmen wir nur 6er noch und jetzt sind wir halt schon teilweise bei, kann die auch nur 3 Flaschen haben oder kann die nur 2 Flaschen haben. Ist okay, ja. Also ist es vollkommen in Ordnung, dass es so ist. Aber man sieht halt da schon diesen Wandel, dass zum einen die Karten sicherlich auch sich mehr bewegen. Ja, das heißt, ich lege mir nicht mehr so viel hin, sondern vielleicht 2 Flaschen, wenn die verkauft sind. Wenn es toll war, mache ich weiter, kann es ja wieder bestellen. Wenn es nicht toll war, kann ich es auswechseln.
So dynamische Karten.
Absolut. Ist sicherlich ein positiver Aspekt, muss ich schon sagen, auf der einen Seite, weil man auch immer wieder was Neues sieht. Ja, vor allen Dingen, wenn ich selber als Stammgast bei irgendwen bin und erfreue mich dann, okay, das ist jetzt mal weg. Ja. Vielleicht so ein Mensch schade, aber etwas anderes Tolles da auf einmal. Und bindet sich aber kein Kapital im Keller.
Ja.
Was im Endeffekt ja auch völlig in Ordnung ist, ja.
Ja,
weil im Endeffekt jedes Restaurant ist oder jedes Hotel ist ein Wirtschaftsunternehmen.
Ja, und
wenn ich unten Geld im Keller liegen habe, dann ist das zwar nett, aber ja.
Ja.
Vielleicht kostet man
nichts. Ja, genau.
Mehr. Unbedingt.
Also was haben wir noch? Was habt ihr noch mitgebracht?
Na, wir switchen rüber in die Barolo-Region. Ins Piemont. Und probieren hier ein, ja, wenn ihr mir nur die Gläser rüberreichen werdet,
weil,
weißt du, die Verkabelung lässt nicht viel Spielraum
für
Bewegung. Ich habe das jetzt auch ein bisschen gekühlt, weil warm wird es im Glas natürlich immer selbst.
Okay, das war jetzt deins.
Und,
ich habe nicht ausgetrunken.
Also wir haben sicherlich vor allen Dingen als Special und exklusiv ist das Thema Roania natürlich ein großes bei uns. Jetzt muss man aber sagen, dass bei Roania natürlich auch die Nachfrage riesengroß ist und man da wirklich in dem Thema der Allokation reinrutscht und wir schon in der zweiten Jahreshälfte langsam ankommen und für mich oder für uns geschäftlich beginnt schon der Winter und da wird es dann halt, entschuldige bitte, habe ich dir vergessen einzuschenken, wird es natürlich dann in Summe etwas knapper. Deswegen sind wir hier zu jemandem rübergegangen, der ebenfalls in der Region zu Hause ist. Es ist Vietti, es ist Jahrgang 2020, Barolo Castiglione. Ist ein Cuvée aus 5 Barolo-Lagen und ja, so eine schöne Geschichte, wenn man sich mit Nebbiolo beschäftigt.
Ich finde diese Frische,
das super, ist sehr angenehm. Super,
herrlich, herrliche Frucht in der Nase, super.
Aber zurück, man kommt jetzt wieder zum Eingangsthema mit den Stilrichtungen, die es gibt.
Ja.
Ja. Also, das ist sicher schon etwas, klar, das könnte man sagen, das kann noch 3, 4, 5 Jahre liegen, das kann es auch. Aber wenn ich mich jetzt mit Barolo, mit Nebbiolo 2020 beschäftigen will, kann ich das hier, in diesem Fall, sehr wohl schon machen.
Ja, absolut.
Also ja, es bringt dir schon Textur, es bringt dir Kräutrigkeit, ja, es ist wunderbar ausgearbeitet in der Flasche. Also, natürlich vorher im Holz und dann in die Flasche gegeben, aber schöner Barolo, schmeckt mir sehr gut. Auch jetzt in der Temperatur zum Jetzt-Trinken.
Du merkst in der Mitte, ja, der Wein hat Kraft, das mag ich auch sehr gerne, aber es wird von der schönen Säure hinten rausgetragen, es hat eine Frische, es hat eine schöne Frucht, es ist angenehm. Also
du kannst ihn heute bei dem Wetter
Spaß
trinken.
Ja, genau. Macht uns auch jetzt Spaß zu trinken.
Ja.
Absolut. Und das vergisst man immer wieder. Das aber manche hören dann Rotwein, oh Gott, das ist so heiß, bitte kein Rotwein.
Ja.
Das stimmt doch überhaupt nicht.
Ja, das ist, halt schon das ist ja schon ein Thema, dieses Rotwein-Bashing. Ich meine, ich merke es sehr, sehr oft bei den Weinbegleitungen, Da kriege ich dann umgerechnet 12 bis 14 Teller. Entschuldigung. Sprich dann oft zwischen 12 und 15 Weine. Und 16 davon sind weiß.
Mhm. Ja.
Also ist wirklich schon passiert, dass es durchgängig weiß war.
Ja, aber
ich wünsch mir immer ein bisschen mehr
Prozent.
Ich mir Rot auch, ja. Und ich störe mich an dieser Entwicklung.
Aber da fehlt dann die Dramaturgie ein bisschen, wenn du nur, also das ist ja wie beim Essen, irgendwie baust du, also aufbauen ist jetzt falsch, du passt es ja natürlich immer auf den Gang an, aber ich finde, also so ein, ich baue gern dazwischen einfach mal so einen leichten Rotwein, so wie den, darf ich gern einbauen.
Ja, aber
auch vor einem Hauptgang, weil wieso sollte ich nicht als Vorspeise einen Rotwein einbauen?
Ja, super, aber da bist du dann ja, und du kannst dann wieder auf Rot, auf Weiß, wenn es
geht. Ja, genau, weil es geht ja ums Gericht und um das Pairing.
Du kannst dann wieder rübergehen, weißt du, weil das ist, wir müssen dieser Guideline folgen.
Weil du lernst wie in der Berufsschule,
was weiß ich, mit Sprudelweiß, dann Rot und zum Schluss muss süß. Ja. Ganz ehrlich, zehnmal überholt, ja.
Total, aber das wird noch so oft gemacht, dieses Sprudel, Weiß, dann kriege ich eine Taube zum Hauptgang, dann kriege ich Rot und dann gehen wir auf Süß und aus. Das ist halt echt saufad.
Ja.
Und das ist irgendwann einmal, kannst du es halt nicht mehr sehen. Ich finde das cool, was du sagst, Anita, dass dann ab und zu mal.
Es geht ja ums Gericht.
Würde ich mir öfters wünschen.
Wein eigentlich und nicht um den die Dramaturgie wie beim Menü, sagen wir so.
Bin 100% bei dir und ich bin auch ein großer Freund davon, das Thema Rot auch gekühlt zu genießen.
Ja.
Ja. Und jetzt zum Beispiel, also dieser Wein, so wie er da steht, auch diese Frucht, aber auch dieses, das darf es haben, auch dieses bisschen Tannin dazu, ja, diese ja, Power.
Natürlich, das ist
krass. Ja, aber wenn wir jetzt draußen irgendwo auf einer Terrasse sitzen und wir trinken den in dem Zustand, ja, und man darf ja dann nicht den Fehler machen, das Glas dann wieder voll zu schütten bis oben hin, sondern einfach nur mal einen Schluck hinein, dass man diese Kühle hat und dann auch merkt, jetzt wird es dann ins Wärmere gehen, dann hast du einen wunderbaren Genusspunkt. Ja? Dann hast du einen schönen Wein mit einem tollen Treffer, wo du einfach sagst, okay, cool, so macht Rotwein auch Spaß bei 36 Grad draußen.
Ja, man muss ja sagen, viele verstehen einfach Barolo oder Nebbiolo im ganzen Sorte noch immer so wie früher. Das ist altmodisch, verstaubt, relativ schwer. Die ersten 15 Jahre kann man es gar nicht trinken, bis es weich wird. Das stimmt ja heute nicht mehr. Diese Stilistik
ist super. Das ist
wunderschön jetzt zu trinken.
Das ist ein perfektes Gegenbeispiel.
Es hat eine gewisse Weiche im Abgang. Super. Es hat trotzdem seine Tannine, trotzdem seine schöne Säure. Es hat eine schöne Fruchtigkeit vorne raus. Es ist offen. Es ist wunderbar. Sehr angenehm. Es macht Spaß.
Total.
Und das ist das Wichtigste beim
Total.
Wein. Das vergessen die meisten. Es muss einfach Spaß machen.
Ja.
Und dann einen schönen Trinkfluss, gell?
Ja.
Das
kann
man, aber das kann man gut trinken.
Wie man sieht.
Das macht Spaß, ha?
Wie man sieht.
Ja, also ich habe noch was, gell?
Ich meine aber, dass die Temperatur beim Rotwein, das merke ich immer, das ist immer so, weil wir haben einen Erdkeller und momentan ist er perfekt für Rotwein einfach, weil die Temperaturen sehr hoch sind.
Ja.
Und er ist halt dann kühl, aber da merke ich schon, dass ich eher auf, das merken die Leute nicht.
Wenn es gekühlt.
Ja.
Ja, ist spannend, gell?
Weil ich hab's gern kühl, weil er eh warm wird. Aber das ist so, das stoßt dann schon mal, lassen draußen stehen. Du und bitte irgendwie.
Ich glaube, es versuchen auch zu wenig Menschen. Ja, also ich rede jetzt von den Privatmenschen, die dann auch essen gehen.
Mhm.
Ja, gar nicht die Sommeliers. Ich glaube, dass die Sommeliers es sehr wohl versuchen, sich in diesem Bereich zu bewegen. Aber dann vielleicht, und jetzt hast du gerade das Feedback gegeben, was du bekommst, dass der Endkunde, der Gast sich dann daran stößt, so ein bisschen.
Ja.
Aus welchen Gründen auch immer, weil schon der erste Einstieg schon ist, wie kannst du nur den Rotwein kühlen?
Ja.
So, da fängt schon an, dann ist die Birne schon blockiert und ich bin nicht mehr frei überhaupt für den Genuss. Schon schlimm genug, dass es so ist. Die Frage ist, und die ist, glaube ich, die berechtigte, wie kommt man dahin oder was schafft man, wie schafft man es bei den Menschen, diese Freiheit im Kopf zu generieren, dass sie sagen, okay, ich kriege hier einen kalten Rotwein oder gekühlten Rotwein, kann ich damit umgehen, ja, in meinem Sein. Und ich glaube, da muss es hingehen. Und dann ist vielleicht auch diese, was du auch erklärt hast, diese Barriere, ich bekomme von 16 Weinen 14 weiße und vielleicht nur 2 rote, vielleicht wird das dann ein bisschen gehemmt. Da müssen wir, glaube ich, alle irgendwo weitermachen, das auch wir als Händler natürlich, die auch Privattastings haben und so, da in irgendeiner Art und Weise auch weiter Missionare sein müssen, um den Leuten noch einfach zu zeigen, schau, es ist jetzt nicht verteufelt, sondern hier probier's doch mal in diesem kühleren Zustand. Du wirst sehen, es hat einen ganz anderen Trinkfluss, es ist verständlicher, auch bei wärmeren Temperaturen und du hast doch ein bisschen mehr Spaß damit.
Macht Spaß, ja.
Also ich frage mich halt wirklich, weil ich höre diese Geschichten von Sommeliers, wie jetzt zum Beispiel auch von dir, Anita, dass Gäste sich daran stören, dass der Rotwein gekühlt wird seit 10, 15 Jahren und fangen halt wirklich an, mich zu fragen, warum kommt es nicht an? Ich meine, ich habe es jetzt gerade vor kurzem wieder gehabt, wir haben eine Rotweinflasche bestellt, die wurde uns von einem kundigen Sommelier bei Zimmertemperatur serviert, weil er einfach gesagt hat, er hat's aufgegeben.
Ja,
er hat gesagt,
es ist echt so.
Und wir haben gesagt, du, mach die Flasche zu, stell die jetzt bitte 20 Minuten auf Eis, ja, und komm dann wieder, weil geht nicht. Und der Wein war so ein großartiges Erlebnis, weil er 15 Grad kühler war. Das ist doch nicht so unzumutbar, dass das irgendwann mal bei der großen Bevölkerung, warum kommt das nicht an?
Die Frage ist eine gute und die kann ich leider auch nicht wirklich beantworten, weil ich kann dir jetzt ehrlicherweise nur sagen, wie ich es machen würde, und vielleicht gibt es auch immer diesen kleinen Genierer für gewisse Dinge im Leben, wo sich Leute sagen, das kann man nicht machen, weil der andere schaut und sieht das dann. Egal, wer mir einen Rotwein bringen würde und der hätte jetzt dein Beispiel mit der Zimmertemperatur hier bei, was weiß ich, 24, 25 Grad liegt oder ein bisschen weniger, plus minus. Ich würde mir, und da würde ich dem Sommelier oder den Verkäufer einen Vorwurf machen, sondern ich will es so trinken. Ich würde mir genau so einen Kühler bestellen, ich würde die Flasche reinstellen und würde warten, bis sie kühl ist. Oder und dann würde ich sagen, mach sie schon auf, dann kann sie atmen und wenn sie dann für mich oder für meine Gäste oder für uns die Kühle hat, die wir wollen, dann trinken wir das. So, und wenn sich am Nachbartisch einer stört und der dann schaut, oh, die trinken einen Rotwein, der darf ja nicht im Kühler stehen. Sorry. Ja, und deswegen meine ich ja, es ist sicherlich bei vielen Menschen irgendwo im Kopf eine geistige Blockade, dass man die Freiheit hat, sich auch damit zu beschäftigen, dass Rotwein durchaus oder absolut gekühlt getrunken werden darf.
Das wird den Leuten so eingedrillt, oder? Die Temperatur. So wie beim Weißwein. Ich habe die perfekte Weißweintemperatur beim Weinkühlschrank.
Ja, aber weißt du, das ist...
Aber der ist zu warm.
Es ist das Wiedergeben und auch das Lernen. Ja. Also mir haben alle was mit Gastronomie zu tun. Wir haben verschiedene Dinge im Leben ausprobiert, was das betrifft. Kühl, warm. Wir haben auch Weißwein warm getrunken, um zu checken, worum geht's. Spiritosen warm getrunken, kalt getrunken, whatever. Wenn du jetzt überlegst, du hast diesen normalen Gast, ja, der eigentlich mit Wein gar nicht so viel zu tun hat und sitzt zu Hause bei deiner Familie und dann... Der Weißwein muss immer gleich kalt sein und der Rotwein kommt dann aus diesem, ihr kennt ja wahrscheinlich alle diese Stellage, die im Wohnzimmer
steht. Ja.
Ist ja liegend muss er sein, aber über die Temperatur braucht man nicht reden.
Ja.
Dann wird er aufgenommen und aufgemacht und ja, schau, großartig, der Wein, blubbelhub, der hat aber 25 oder 30 Grad.
Ja.
So, und so lernen die Leute, das zu trinken. Und wenn wir jetzt dann wo sitzen und sagen, hier schau, trinken wir so, boah, kalt, das kannst du nicht machen. Wir sind da halt in dem, also wir Menschen, die sich in dem Business bewegen, sind halt da eine Minderheit, ja, die halt sich damit beschäftigen, in welchen Zuständen trinke ich kühl, warm, mittel oder whatever, ja, den Wein.
Ich meine, jetzt könnte man sagen, gut, wenn die Leute ihren Rotwein warm trinken wollen, sollen sie ihn warm trinken, solange sie ihn kaufen, alles gut, gell? Könnte man sagen. Nur, sie trinken ihn ja nicht. Und vielleicht rettet man ihn, indem man ihn einfach kühlt, oder? Das ist ja jetzt das, worüber man spricht.
Ich glaube, diese Regel stammt vor 150 Jahren mindestens. Ja. Und damals war es halt kühler bei uns und da hat die Zimmertemperatur zwischen 17 und 18 Grad geheißen. Ja. Nicht so wie jetzt 23.
Ja.
Das ist, glaube ich, auch ein Aspekt, der da abspielt.
Ja, absolut.
Ja.
Wie gefällt euch der Wein?
Gut.
Großartig. Ja. Großartig. Also.
Super. Perfekte Temperatur. Das ist, ich trinke generell mehr Rotwein, wie weiß ich. Und das ist egal, ob Sommer oder Winter, aber das Rot ist geil. Ich verstehe es auch nicht, um es den Menschen zu checken.
Ja.
Vielleicht muss man da in der Welt noch ein bisschen mehr Werbung machen, weil Rotwein gibt es ja natürlich sehr, sehr viel. Ja, aber vielleicht nochmal irgendwo, ich habe jetzt auch nicht das Paraderezept, aber das Verständnis nochmal herzuleiten, dass der Rotwein nicht zwangsläufig die Temperatur haben muss, die es zwischen der Wohnungstür und zwischen draußen gibt, sondern dass es schon sehr gerne bitter auch kalt genießbar ist.
Ja. Und dann kannst du ihn auch besser mit einfügen in eine Weinbegleitung, oder? Und dann.
Ja, ich meine, ich habe letztes Mal schon einen Gast gehabt, da habe ich den Wein vom Erdkeller geholt und ich habe ihn dann halt in Tellerwärmer damals, also geben stehen müssen.
Weil er das wollte.
Ja, wann er es will.
Nein, er hat gesagt, er braucht bitte die perfekte Temperatur und ich war halt beim Tellerwärmer, das wärmt.
Ja, ist aber schau, das ist eine Freiheit, die er sich nimmt und das ist auch in Ordnung. Das, ist ja fair, ha?
Wenn die Leute ihren Rotwein so trinken wollen, okay.
Wahnsinn, aber schmeckt von mir aus.
Ja, nein.
Ja, eben. Und deswegen, wir müssen halt immer aufpassen, auch mit diesen, wir wissen für uns oder denken, wie es der richtige Weg sein kann. Man muss aber aufpassen, dass man da auch nicht zu belehrend wird. Sonst folgen die Leute auch nicht mehr. Deswegen, also, das finde ich auch super, ja. Dann,
du musst auf die,
wenn der das warm trinken will, dann, ja, gerne, machen wir, danke. Geschamster Diener, ich nehm's mit, mach's da warm und dann trinkst du es halt, gell? Ja, es gehört halt mit dazu.
Ja. So, es gibt immer wieder diese Trends oder diese Voreingenommenheiten. Das sieht man ja ganz gut. Wir haben vor 30 Jahren begonnen, deutschen Riesling zu importieren. Und 9 von 10 in Österreich haben uns gesagt, was, einen deutschen Wein? Ja. Gibt es überhaupt einen? Das trinkt man sicher nicht. Ja. Hat er keine Ahnung gehabt von deutschen Riesling. Ja. Also am Anfang, wie wir das importiert haben, haben wir das meiste selber gesoffen. Dann ein paar Köche und ein paar Sommeliers und Restaurantbesitzer. Also Menschen aus der Szene, die haben das getrunken. Aber sonst, auf einer Weinkarte, wenn es drauf gestanden ist, also wenn im Jahr zweimal wen eingefallen ist, einen deutschen Riesling zu trinken, dann war das schon viel.
Ja, Wahnsinn.
Und dann ist man wieder draufgekommen, dass Leute aus der Szene waren. Mittlerweile, deutscher Riesling ist allgemein bekannt in ganz Europa, dass es einfach großartige Dinge gibt. Ja. Und wir importieren halt seit Start weg, seit wir begonnen haben, also eigentlich kurz nach Sine Qua Non und Gantenbein ist Egon Müller, Georg Breuer gekommen und mein Vater hat immer große Liebe zu deutschen Riesling gehabt und das habe ich sehr viel gelernt auch und natürlich auch die Offenheit für neue Dinge. Also wir haben auch Riesling aus dem Elsass natürlich. Es gibt ja viele Plätze, wo großartige Dinge entstehen und auch großartiger Riesling entsteht. Und Elsass und Mosel ist jetzt nicht so weit auseinander weg. Das ist fast dasselbe Gebiet, da war es einmal vor etlichen Jahrzehnten. Und Riesling kann eine großartige Sache sein, aber man muss sich damit beschäftigen. Ja. Und mittlerweile für deutschen Riesling gibt es wirklich auch bei uns viele Fans.
Absolut.
Also man darf in Österreich, glaube ich, mittlerweile deutschen Riesling trinken, oder? Ja. Also das ist, glaube ich.
Ja. Und auch international gesehen, da gibt es auch jemanden, den wir seit Anfang an importieren, der auch viel Einfluss auf uns hatte, ist der Ernie Losen vom Weingut Dr. Losen, ja, der ja deutschen Riesling international eigentlich einen neuen Status gemacht hat, indem er sehr viel unterwegs war und auch heute noch, also
der
Weg unterwegs ist und seine Weine präsentiert. Und das ist wirklich groß. Und der Ernie, habe ich heute gehört, besucht uns ja bald.
Der Ernie wird kommen bald, ja, weil wir haben noch etwas Neues vorzustellen in Zukunft. Das dürfen wir vielleicht im Zuge dessen erwähnen. Der gute Ernie Losen hat ja nicht nur sein eigenes Weingut an der Mosel, sondern er hat oder ist Besitzer eines Weinguts in der Burgund.
Ah, tatsächlich?
Ja, Perron de Mupont ist der Name hierzu und wir werden das präsentieren im Zuge einer Masterclass. Der Ernie wird selber hier sein, es wird der Kellermeister von Perron de Mupont mit dabei sein und wir werden eine Masterclass in Wien machen für Ostösterreich und wir werden eine Masterclass in Salzburg machen für Westösterreich. Da werden Einladungen folgen. Wir sind jetzt in den finalen Zügen. Wir werden dort alles zeigen. Ernie wird beide Tage selbst mitbegleiten, weil es sein Weingut ist und er auch die Geschichte dazu erzählen kann, warum und weshalb er das eigentlich gemacht hat. Wir kennen ja den Ernst. Ernie ist ja eine unfassbar super interessante, intelligente, witzige Figur. Und wenn man mal so einen Tag mit Ernie verbracht hat, also die Geschichten, die der Ernie erzählen kann, danach gehst du ins Bett und bei dir rennen 10 Dinge im Kreis.
10 Filme.
Also eine Sensation, der Mann. Und ja, das wird erstmalig in Österreich präsentiert. Das hat es so hier noch nicht gegeben. Deswegen werden wir das auch ein bisschen größer aufziehen an den beiden Tagen. Das wird 20. Montag 20. und Dienstag 21. Juli sein. Dazu werden wir uns aber noch melden bei den Gastronomen und ja.
Also Termin an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, Termin mal fett eintragen. Ja. Ich sehe, es gibt noch eine andere Flasche, die ihr mitgenommen
habt. Es gibt noch eine andere Flasche, weil wir am Anfang mal über das Thema oder was sind wir oder wofür stehen wir am Ende in der Breite, in der Größe gesprochen haben. Das ist natürlich Bordeaux Piemont, aber auch das Thema USA. Und da war so die Frage, was zeigt man heute, was nehmen wir mal mit? Gibt es natürlich mehrere Ecken und Wege. Wir haben uns dann dazu entschieden, dass wir etwas aus dem Hause Moët X mitnehmen, weil es sich gerade sehr schön zeigt. Und zwar ist das Jahrgang 2019 Ulysses.
Okay. Ja, magst du auch?
Also unbedingt, unbedingt. Bitte, danke.
Wunderbar.
Also Napa Valley.
Absolut, ja.
Ja, Napa Valley haben wir ein relativ großes Portfolio schon immer. Also wir sind mittlerweile auch Importeur von Harlan Estate, von Bond, also alle möglichen Zugänge dort. Kalifornien war immer ein großes Anliegen für uns.
Noch die Geburtsstunde mit Sine qua non wahrscheinlich.
Natürlich, oder? Natürlich. Das war der Start unserer Firma und danach natürlich, mein Vater hat immer gern Zeit in Kalifornien verbracht, auch ich. Und Hans-Martin hat sehr viel neue Dinge auch aus Kalifornien gebracht, wie Spotswood und
absolut,
viele andere Dinge. Ja. Und Alysses ist ja ein Weingut, das seit 2008 zu Moix gehört. Und Christian Moix, das natürlich hat auch Domino's Estate, was Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre erschaffen wurde in Kalifornien. Und Moix ist ja die Familie Moix in Pomerol bekannt.
Für Belle-Monange und Trotter Noir, ja, und Osana und also mehrere Geschichten, die sie dort haben und
Betrüßen,
ja.
Natürlicherweise, ja.
Und
das gehört zur Familie.
Das ist ja einfach die Interpretation des, wie du schon erwähnt hast, dazugekommenen Weines. Und Ulysses hat immer einen gewissen Charme, Ulysses hat immer eine Eleganz. Und das ist vielleicht auch ein schönes Beispiel, das ist 19. Ja, 19 jetzt schön zu trinken, das ist 7 Jahre alt.
Ja.
Also verhältnismäßig jung.
Ja, aber absolut. Aber das ist ja das Thema und dass man da auch etwas gemacht hat, ja. Also wenn man diese alten Stile von früher noch kennt, die Robert Parker alle so geschätzt hat, ja, dann ist natürlich ein Zeitenwandel passiert, auch zu Recht sicherlich. Und man, glaube ich, sieht ja, dass dieser Wein für die Cabernet Sauvignon-Geschichte eine wunderbare, schöne Eleganz hat. Es ist super sanft zu trinken, keine Opulenz drin, einfach schön.
Nein, das ist schon
super smooth, ja.
Es ist smooth. Das hat Struktur.
Er zeigt da die Richtung irgendwie.
Ja, er zeigt, ja, stimmt. Ja. Er zeigt in eine Richtung.
Ja, da muss ich echt aufpassen. Ja, wir haben nur österreichische Weine und das ist so.
Du wirst noch bekehrt.
Ab morgen nicht mehr.
Aber ich meine, Thema Amerika ist sowieso spannend. Gerd, du bist recht oft in Amerika. Amerika ist, wie wir wissen, auch gastronomisch Europa immer ein bisschen einen Schritt voraus. Gibt es dort Entwicklungen, egal ob jetzt positive oder negative, die dir auffallen und von denen du sagst, das ist absehbar, dass die auch in Europa oder in Österreich, Deutschland landen werden können?
Oh, du meinst gastronomische Entwicklungen?
Ja.
Das ist immer schwer zu sagen. Also es ist sicher oft so, aber mittlerweile, oder war oft so, aber mittlerweile ist ja Europa auch relativ schnell gewesen, die letzten 15 Jahre, muss ich sagen. Und natürlich gab es früher in Amerika immer so diesen einen Schritt voraus. Das sehe ich die letzten Jahre nicht mehr so.
Nein,
würde ich jetzt nicht so sagen. Was dort natürlich ist, gibt es bei uns in Europa auch schon ein bisschen, aber nicht so ganz extrem, dass innerhalb verkürzester Zeit neue Restaurants auftauchen, die irrsinnig hype sind, irrsinnig großartig. Und auf einmal schaust du, gibt es das Restaurant gar nicht mehr. Und der Koch hat ganz woanders was Neues aufgemacht, mit einem neuen Konzept, sich was ganz was anderes dabei gedacht. Und in 3 Jahren ist schon wieder so. Also so extrem ist es bei uns noch nicht, aber verfolge ich jetzt auch immer mehr, auch innerhalb von Europa. Dieser große Schritt früher, eine Dichte an Michelin-Stern-Restaurants wie in New York zum Beispiel gibt's in ganz Europa, glaube ich, nicht. Also wenn man jetzt sagt, das ist eine einzelne Stadt und dort gibt's halt doch, ich weiß gar nicht, wie viel Michelin-Stern-Restaurants, aber es sind sehr viele.
Ein bisschen mehr.
Also das natürlich ja, aber das liegt natürlich an der Größe der Stadt und am Reichtum der Stadt. Also sehr, sehr viele sehr wohlhabende Menschen dort leben und das ist der Grund. Natürlich sind das deshalb viele Top-Köche aus der ganzen Welt dort vorhanden. Das kann man, glaube ich, in Europa so nirgends vergleichen, außer in London vielleicht, aber das ist nicht mehr in der EU.
Ja.
Ja.
Also ist Gastronomie schnelllebiger geworden, würdest du sagen?
Würde ich schon so sagen, ja. Würde ich schon so
sagen. Aber ist das positiv oder negativ für dich? Oder was sagst du?
Naja, sagen wir so. Mal so, mal so. Ich lerne sehr gerne neue Dinge kennen, wie wir alle.
Absolut,
ja. Ein neues Restaurant ist immer ein großes Ereignis. Aber jeder von uns hat seine Stammrestaurants, wo er seit 10 Jahren dann auch länger hingeht. Und auf einmal macht es was anderes oder sperrt zu und sperrt woanders auf und macht da ganz andere Speisekarten. Ja, wir wissen, wie das ist.
Ja.
Ich habe so seit meiner Kindheit bei uns in der Region 2 absolute Lieblingslokale. Das ist der Fröhliche Arbeiter in Apetlon und das die Dankbarkeit von Markus Lensch in Podersdorf.
2 sehr schöne Adressen.
Also wenn der mal eine Speise austauscht, na, ja, das ist was nicht, das ist fast ein Streit dann. Also nicht nur mit mir, sondern mit vielen anderen auch.
Ja.
Aber ansonsten ist es natürlich immer schön, was Neues kennenzulernen. Ja, ja, es hat beides seine positiven Eigenschaften.
Das ist sicher schnell lieber geworden, absolut. Ja, also ja. Es kommen Dinge relativ schnell von irgendwoher und die sind dann da. Und auf der anderen Seite glaubt man es gar nicht dann und dann einen Tag später bekommst du die Nachricht, Ende.
Ist weg.
Ja, obwohl du eigentlich für dich geglaubt hast, schaut eh stabil aus oder die machen eh einen guten Job. Ja.
In Wien siehst du das natürlich viel mehr.
Absolut, absolut. In der großen Städten im Allgemeinen, glaube ich, siehst du dieses Thema viel schneller. Am Land ist es nicht so von der Geschwindigkeit geprägt und auch meistens auch viel stabiler.
Ich richte immer noch am...
Kurze Unterbrechung, sorry. Wir sind jetzt bei 1:10. Es ist jetzt 15:05.
Ich habe den schon geschrieben zwischendurch.
Ah, okay.
Ja.
Es ist gut, weil ich kann ewig zuhören. Also macht's halt, es ist super spannend.
Wir können ich schon geschrieben, alles gut.
Wir können noch ein bisschen plaudern.
Ja, alles gut. Ja?
Plaudern wir noch ein bisschen.
Alles gut. Aber plaudern ist schön. Macht ja Spaß, oder? Ist gut. Alles gut, danke dir. Na, danke, dass du da so aufmerksam warst bei der Zeit. Danke. Schmeckt mir wirklich gut.
Bitte?
Ja, wir haben ein riesen Portfolio und da gibt's jetzt wirklich viele Themen, über die wir sprechen können. Also wir haben ja mittlerweile aus vielen Teilen der Welt wirklich großartige Weine und wie ihr jetzt schon gesehen habt, wenn man mit uns spricht, zu jedem Teil der Welt fällt uns irgendwas ein.
Und ja, das ist sehr cool, entdeckt, Bezug dazu zu haben.
Was wirklich großartig
absolut,
ist.
Absolut, ja. Sicherlich Lopez Tierreira ist natürlich eine Geschichte aus Haro, aus dem Rioja, die sicherlich bei uns auch eine große Geschichte ist und auch einen spannenden Bogen hat am Ende mit den verschiedenen Texturen, mit dieser langen Geschichte von 1877, mit dem Ausbau, mit den verschiedenen Weinbergen, mit diesen verschiedenen Stilen.
Der Flaschenreife auch.
Flaschenreife auch, absolut. Dieses Lagerthema, dann auch dieser Stil, der immer teilweise so ein bisschen leicht ins Oxidative geht, aber trotzdem elegant und schön bleibt. Wenn man das einmal getrunken hat, glaube ich, dann weiß man, dass das einfach insgesamt schöne Weine sind. Wir sprechen jetzt gar nicht mehr nur von den Roten, sondern auch die Weißen bringen was her. Der sehr rare und wann kommt der nächste? 16, glaube ich, ist der nächste Jahr, oder? Vom Rosado. Ja, auch das sind alles Sachen großartig, ja. Also
was mich immer wieder fasziniert, die Preis-Leistungs-Frage.
Das stimmt, ja. Das ist da gut gegeben.
Zum Glück noch großartig.
Aber ganz profan gesagt, also ich weiß, muss man nicht immer ansprechen, weil Qualität hat ihren Preis und ist auch gut so. Aber da fällt schon auf, dass man sagt, wow, da kriegt man echt viel Wein fürs Geld.
Absolut, ja.
Ja. Naja. Man muss ja auch sagen, die haben ja fast 300 Jahre nichts verändert an ihrem Schaffen, alles gleich gelassen. Und das ist auch, und die Stilistik hat halt eine Einzigartigkeit und aber eine großartige Einzigartigkeit. Das muss man auch dazu sagen.
Ja.
Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig in der Weinwelt, nicht nur in der Weinwelt, in der Genusswelt.
Ja, ja.
Ich will nicht irgendwas trinken, was fünf Nachbarn von dem genauso machen. Das ist völlig uninteressant. Das braucht kein Mensch. Und gerade Lopez Tierreira ist eins dieser Diamanten in der Weinwelt, die einfach seit Hunderten von Jahren so sind, also seit Jahrzehnten oder einfach das machen, was sie immer gemacht haben und das ist nach wie vor großartig und
absolut,
war es immer. Nur zum Beispiel, wie wir begonnen haben, das zu importieren vor 20 Jahren ungefähr, man hat es gekannt, aber es hat nicht diesen Hype gehabt wie jetzt.
Mhm. Hat schon einen Hype, gell?
Jetzt hat es natürlich einen Hype. Endlich, endlich kriegt es die Anerkennung, die es wirklich verdient hat seit vielen Jahren. Und die haben auch nie irgendwelche Trends erfolgt. Natürlich, in die 80er, 90er Jahre wird keiner so großartig auf Lopez Tierreira geschaut haben, weil damals war alles von Innovation geprägt. Alles musste innovativ sein, auch im Wein. Aber Lopez Tierreira, denen war das wurscht. Damit haben sie heute den großen Vorteil.
Dann Einzigartigkeit. Dann sie immer nur mit Eiweiß klären?
Ja.
Ja, gell?
Ja, sie haben nichts geändert.
Ja, nein, das ist so cool.
Und sie werden auch nichts ändern.
Darfst nicht vergessen. Warum auch? Ja, also sie haben auch ihre eigenen Küffer, gell?
Ja.
Das ist auch eine Rarität, dass man das behält und das haben sie halt auch seit Anfang an. Ja, die kriegen halt ihr Holz mehrheitlich aus den USA. Und
genau.
Das ist halt das Thema bei ihnen und der Küffer ist halt dafür da und bastelt halt nur.
Ja.
Und ja, das können halt nicht viele Weingüter von sich behaupten, dass sie sowas haben oder vor allem diese Tradition über die lange Zeit halt fortführen. Sie könnten sie auch anders machen, aber sie bleiben da sehr traditionell und
ja, und wenn es so großartig ist, warum soll man auch
absolut,
was
absolut
machen?
Absolut,
ja, muss man auch nicht machen.
Perfekt.
Muss man auch nicht machen.
Absolut.
Ihr habt jetzt sicher schon, ihr habt einige Weine getrunken. Was war für euch jetzt so einer von den Er muss jetzt nicht in euch ein Portfolio sein, aber was war so einer, der was nicht aus euch an Kopf geht?
Boah. Na, da muss man leider sagen, da gab es so einiges in den.
Aber was war da jetzt der erste oder was jetzt aufgeploppt ist?
Der erste, der mir aufgeploppt ist, muss ich ganz ehrlich sagen, den habe ich vor 2 Wochen bei der Rolling Pin oder nach der Rolling Pin getrunken, ehrlicherweise. beim Frankovic, da hat es gegeben 2016 Merceau kommt Lafond. Und wir haben das gegen einen anderen probiert und ich habe es dann probiert die ganze Zeit, boah, das ist schon sehr stark gewesen. Ne? Und es hat sich halt toll entwickelt. Und das letzte Glas war halt wirklich eine Granate. Mhm. Und dann habe ich erst die Flyvers blind getrunken, habe ich die Flasche erst gesehen. Ja, und jetzt, da musste ich wirklich sagen, also für 16, dafür, dass das 10 Jahre alt ist, noch so viel Energie, noch so eine tolle Textur, so charmant, null Oxidation, nur Alterstöne, wirklich grandios. Also das ist sicherlich etwas in der jüngeren Vergangenheit, was fein war. Ansonsten, ja, ich habe viel Bordeaux probieren dürfen in meinem Leben, viel Burgund, da war sicherlich das ein oder andere da. Nicht zu verkennen, das Thema Champagner natürlich, auch da kann man großartige Sachen trinken und bekommen am Ende. Ja. Also auch da war sicherlich, das kann ich noch mit dazu nehmen, das war eine Salon 99, das hat mich sehr berührt, das hat mir sehr gefallen, weil es einfach für mich so stimmig war. Weil alle gefragt haben bei Blanc de Blanc, was ist da so toll und wo ist ja da für dich das Ding drin? Ich sag, wenn man das Ganze jetzt mal am Gaumen hat, diese Balance drin ist einfach perfekt.
Ja.
Gerhard, was war's bei dir?
Mir gibt's ein Erlebnis, das ganz einschneidend war. Damals begonnen, mich mit Wein zu beschäftigen und sitz mit meinem Vater in seinem Büro und ein Freund von ihm ist dort gesessen und der gerne Wein trinkt, aber was in der internationalen Welt, also für den hat's gegeben Bordeaux, Italien, Österreich aus. Und wir sitzen da so im Büro und diskutieren über Riesling und irgendwann sage ich zu meinem Vater, was ist denn in Deutschland? Was denn, ob's da habe ich gerade wirklich begonnen, mit Wein zu beschäftigen, ob es da wirklich was Gutes gibt, da kenne ich mich überhaupt nicht aus und ich glaube nicht, ja. Sagt mein Vater, Moment, komm gleich. Und der Freund von meinem Vater sagt, na, also deutscher Wein, das ist alles nix, das kannst vergessen. Mein Vater kommt mit einer Flasche, schenkt uns das ein, dann nehme ich den ersten Schluck und denke mir, wow. Das ist einfach fantastisch. Was ist denn das? Mein Vater hält mir die Flaschen hin und ich schau mir das an, Schatzhofberger Riesling Auslese. Und haben wir gedacht, besser geht's nicht. Und das ist eine Flasche Wein, die ich in meinem Leben nicht vergessen werde. Das war Jahrgang 94. Das getrunken 97 oder 98 oder 99, weiß ich nicht mehr genau. Also, ich war damals Teenager und diesen Schluck vergiss ich mein ganzes Leben nicht, weil es hat mein Weltbild komplett umgedreht, am Kopf gestellt, weil ich mir einfach damals gar nicht vorstellen können habe, dass überhaupt Wein so schmecken kann. Und das war einfach grandios und ich trinke es heute noch genauso gern.
Jetzt muss ich aber trotzdem noch einmal fragen, wir haben ja auch ein bisschen, oder uns war im Rahmen dieses Gesprächs ja auch ein bisschen die Rehabilitation des Rotweins ein Anliegen. Ihr habt jetzt beide Weißweine genannt. Jetzt machen wir dasselbe bitte noch einmal mit Rotwein. Ja, wir können jetzt nicht sagen, dass wie super Rotwein ist und jetzt kommt sie mir beide mit Weißwein.
Nein, da bin ich schon bei dir und das ist auch richtig. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich dir den Jahrgang noch nennen kann. Ach Gott, es war, also da müsste ich sicherlich ins Bordeaux gehen. Es war eine sehr gereifte Flasche. Ich bin mir nicht sicher, ob es 64 oder 66 war, Château Figeac. Wow. Das war eine Sensation. Und das andere.
Aber wann hast du sie getrunken, diese
66? Ich hatte vor Jahren einmal, das ist schon ein bisschen länger her, da habe ich in der Loire bei einer Anniversary 60 Jahre gearbeitet. Und in der Nähe von Nantes. Ja. Und diese Familie hat einen wunderschönen Privatkeller gehabt, in dem ganz, ganz viele alte Flaschen drin waren. Und das Jubiläumspaar hat 59 Gros d'Estonel getrunken. Und dann hat es dann nebenbei gegeben 64 Aubryon. Und dann ging es halt immer so weiter. Und ja, 66 war Figeac. Und ich habe diese Weine präpariert an dem Tag, was höchst lustig war unten in dem Keller mit meinem französischen Freund unten. Das war wirklich toll und lustig. Der ganze Boden hat ausgeschaut, weil natürlich die Korken alle schon dementsprechend demoliert waren. Es hat eher ausgeschaut wie ein Schlachtfeld nachher. Aber man muss sagen, von ungefähr 80 Weinen, die es dort so gegeben hat in Volumen, ja, also von jedem haben sie 6 Stück gehabt oder was. Da waren nur 4 Flaschen Kork. Das ist schon für die Altersklasse. Okay. Wenn ehrlicherweise der jüngste Wein 1990 war und alles andere in die unteren Altersklassen geht, war das wirklich eine grandiose Geschichte. Und ja, und auch da, und am Ende war es halt auch, ich habe natürlich alle Weine probiert und na klar waren Aubryon 64 großartig, alles fantastisch, ja. Aber deswegen bin ich mir nicht mehr sicher, ob Fichac oder andersrum war. Aber auf jeden Fall der Fichac, der hat mir so gefallen, das war für mich so eine tolle Nummer und da habe ich einfach schon für mich schon früher gewusst, Bordeaux ist immer, immer wunderbar zu trinken.
Bordeaux, toujours Bordeaux.
Ja, absolut.
Aber Fichac ist ja auch so eine spannende Sache, weil auch das ist ja heutzutage leicht jung antrinkbar.
Ja, am Ende halt auch alles im Stil einfacher gemacht. Also wenn man zum Beispiel jetzt 2011 trinkt, ist jetzt nicht ganz jung, aber 2011 ist toll und 2016 ist eine Granate. 2016 ist wirklich, wenn man jetzt sagt, man möchte den Wein 10 Jahre haben oder ein bisschen weniger, ist jetzt 2016 gerade. Wirklich toll.
Gerhard Kracher, rot.
Das war 4-5 Jahre später ungefähr, also noch immer, da war ich noch immer sehr jung. Also, weiß ich nicht, 22, 23 vielleicht, wann überhaupt. Und wieder eine Diskussion mit meinem Vater. Und es ging um Burgund Pinot Noir. Oder überhaupt Rotwein im Allgemeinen. Ich sage zu meinem Vater, ja, also muss sagen, eigentlich die Rotweine, die mir am besten schmecken, sind alle etwas dunkler. Und aber Pinot Noir bin jetzt draufgekommen, dass die dunkler sind, die eigentlich großartiger sind für mich. Also wenn man jetzt Comte Vauguet oder Romane Conti hernimmt, hammerdünklere Farbe. Mein Vater sagt, ja, grundsätzlich hast du recht. Aber, Moment, wieder Flasche aus dem Keller geholt, macht auf, schenkt ein. Also der Rosado von Lopez de Heredia ist ein bisschen dünker sogar wie das.
Schon.
Ich habe mir gedacht, was ist denn das jetzt? Und rieche, trinke, boah, fantastisch, pistonarisch, das ist großartig. Das war Chateau Royas, Grenache, ganz hell in manchen Jahren. Ja. Und da habe ich gelernt, ja, man darf sich auf solche Dinge nicht versteifen. Ja. Das kann ein Blödsinn auch sein. Und das war ein Blödsinn. Das war Geschichte. Einfach, ja. Und da lernt man dann einfach, dass Dinge möglich sind, die man eigentlich gar nicht glaubt. Zumindest damals habe ich es nicht geglaubt, heute weiß ich es zum Glück, ja. Und das war auch so ein Erlebnis, so ein richtiges Aha-Erlebnis, was man nicht vergisst.
Diese Diskussionen mit dem Papa.
Ja. Leider hat er immer recht gehabt.
Ja, schöne Geschichte, weil sie auch zeigt, ein Kriterium für Wein ist immer eine Sackgasse.
Ja, so wie so mit dem Warmkalt.
Absolut, genau.
Das ist es auch. Offenheit, gell? Das ist ganz wichtig. Ja. Und einfach die Suche nach fantastischen Dingen, nach einzigartigen, fantastischen Dingen. Und das ist das, was uns antreibt, was uns Spaß macht.
Das ist wichtig.
Daher auch meine abschließende Frage. Wie blickt ein Weinhändler in Zeiten, in denen Weinkonsum totgesagt wird, in die Zukunft?
Ja, totgesagt, es gibt immer wieder Ups and Downs. Wein ist ein Genussmittel. Absolut. Wein ist etwas, was Spaß machen soll. Und das wird nie aufhören. Genauso wie großartiges Essen.
Ich finde auch nicht, dass er tot, also wie bei uns zum Beispiel, wir sind mit unserem Steuerberater zusammengesessen. Der hat eine Auflistung gemacht zwischen alkoholfrei und Alkohol. Und bei uns waren es 85% alkoholische Getränke und der Rest war Antialkohol.
Ja, das sind die,
ja, genau. Super, hast du ja eine schöne Antwort gegeben,
ja,
oder?
Ja, genau. Wunderbar.
Funktionieren kann.
Also, genau das ist es. Ja. Also, solche Geschichten brauchen wir mehr. Solche Sager.
Ja. Es war.
Weil das sind genau, wir haben ja das Gefühl, du hast das Gefühl, wenn du die Zeitungen liest, hast du so, ja, also das Gefühl, dass niemand mehr irgendwas trinkt.
Absolut, ja.
Das war ich vor 2 Wochen, war ich mit meiner Frau beim Burggarten in Wien. Und wir haben kurz ausgeschnauft und haben uns kurz hingesessen. Und da saßen junge Leute in ihren 20ern, teilen sich eine Flasche Wein, trinken ein bisschen Bier. Und ich sage ganz verdutzt zu meiner Frau, jetzt lese ich überall in der Zeitung, dass die junge Generation nichts mehr trinkt. Schau dir das an.
Ja, ich glaube, es wird schon wichtiger, weil es immer einen Autofahrer gibt.
Ja, okay. Ich sage jetzt nicht, dass aber die Leute saufen müssen, aber das ist nämlich mich
ich glaube, dass das einfach zugehypt wird.
Ja,
Also ich glaube nicht, dass das so richtig stimmt, ja, wie die Medien.
Ja. Die Story geht da mehr in diese Verbundenheit mit dem bewussteren
Gedanken. Genau. Ja, genau. Ja.
Und das ist ja auch in Ordnung und das passt ja auch, weil jeder schauen muss, wie er das für sich managt, ja. Weil du bist ja für deinen Körper dein eigener Manager, ja. Also ich lebe mein Leben auch weiter, aber mein Leben so in meiner Altersklasse, ich bin Mitte 40, geht nur mehr mit zweimal Sport unter der Woche, ja. wenn ich das so weitermache. Ja. Das mache ich, aber dafür verzichte ich auch nicht. Ja? Ja. Aber dafür muss ich halt zweimal die Woche Action machen, damit das so für mich funktioniert. Andere machen das vielleicht anders. Andere reduzieren komplett sowieso und sagen, sie trinken nur einmal die Woche ein Glas Wein und machen dafür weniger oder gar nichts. Ja? Am Ende ist das, was jeder Mensch erstens mit sich selber ausmachen muss, das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist halt auch, wie ist die körperliche Gegebenheit, darf man auch nicht verkennen.
Aber das geht alles unter im Diskurs heutzutage.
Ja, aber das ist genau. Aber wenn man das dann sieht oder wie du es auch besprochen hast, dass die Leute ja doch trinken. Sie trinken ja eh, aber sie trinken nicht mehr so wie früher. Wenn man früher überlegt, dass der Spritzer um 11 Uhr obligat war, die Flasche Wein zum Geschäftsessen, was ja durch Compliance und sonstige Themen nicht mehr geht, fair enough, ja. Dann ist auch in dieser Next Generation Thematik sicherlich auch so, dass die halt nicht mal um 11 Uhr einen Spritzer trinken, sondern erst am Nachmittag um 17 Uhr sich zu vierter Flasche Wein teilen. So, die trinken Alkohol, aber sicherlich vielleicht weniger Intensität, als das es die Vergangenheit gemacht hat.
Und sie schauen auf Qualität,
genau. Das machen sie auch, also das ist auch ein bisschen was anderes, ja? Und das ist vielleicht deswegen, dass es uns sicherlich vor allem in Zahlen so rüberkommt, als wenn nicht mehr viel passiert. Mhm. Ja. Die antialkoholischen Geschichten haben zugenommen, auch zu Recht, weil mittlerweile gibt's auch tolle Sachen, die auch mehr Spaß machen, weil früher haben wir von Obig Spritz gelebt und von dem ganzen anderen Quatsch. Und jetzt gibt's halt eine Bandbreite, wo du sagen kannst, wo ich selber auch sage, geil, das trinke ich auch selber gerne, weil es mir schmeckt. Ja. Und dadurch wird der Markt halt auch breiter, ja, und du hast halt mehr Dinge, ja. Und wenn du dann 20 Produkte vor dir hast, wirst du halt 20 mal überlegen, zu welchen du zugreifst. Ja. Ja, früher war es Mineral, Obig Spritz, oder Zitronen unter Wein oder ein Spritzer unter Bier. Naja, Auswahlmöglichkeit war relativ, ja. Jetzt hast du halt auf dem anderen Sektor so eine Bandbreite, dass du überlegst, okay, da gibt's 20 Sachen, hier gibt's die Klassiker, nimm mir was Neues.
Ja, das stimmt.
Ja, also wie gesagt, wir da könnten wir noch den Podcast noch 5 Stunden
ja, klar.
So nachführen. Am Ende ist es eine Sache aus ganz, ganz vielen verschiedenen Punkten, die einfach zu einer Gesamtsituation führen.
Ja, das stimmt.
Gerhard, was sagst du dazu?
Naja, also sagen wir so, ohne großartige Weine und ohne großartigem Essen
geht's nicht.
Das möchte ich nicht. Das ich glaube, auch wenn man es mir irgendwann verbietet, wäre es okay. Dann, ja. Ich tue es trotzdem. Also, ja. Es ist halt, ich bin halt aufgewachsen, dass halt großartiger Geschmack, wurscht ob von Wein oder vom Essen, einfach ein tolles Erlebnis ist und das macht mich glücklich. Und ich glaube, wenn man mir das wegnimmt, bin ich nicht mehr glücklich. Und dann
das wollen wir nicht.
Schadet mir das mehr als das Sonstige. Ja.
Und wir wollen nicht in einer Welt leben, in der Gerhard Kracher unglücklich ist. Und wir wollen selbst auch nicht unglücklich
sein. Das freut mich. Großartig. Also in diesem Sinne kann man sagen, ja, genießt es einfach wieder mehr. Es macht wirklich Spaß. Bitte. Es ist eine Gaude.
Bitte. Und jeder kann, finde ich super, was du gesagt hast, Sascha, jeder kann selbst bei seinen Verantwortung für seinen eigenen Körper übernehmen. Da gibt es wahnsinnig viele Hebel,
Kompromisse
zu lesen, dass die WHO sagt, niemand von uns soll nur ein Schlückchen trinken.
Ja.
Das kann und wird nie die absolute Wahrheit sein.
Außerdem ist jeder individuell. Also du kannst
diese Themen summieren sich leider. Ja, am Ende jetzt ist Alkohol das Thema, dann kommt Fett, dann kommt Zucker, dann kommt Kohlenhydrate und im Endeffekt sollen wir nichts mehr machen und schauen. Ja? Also.
Und ich sehe schon, in 20 Jahren werden die Proteine und das Eiweiß gebasht werden.
Auch möglich, also ja, absolut. Ja.
Möglich, ja.
Aber soweit. Wir trinken aber noch was? Nein, keine Bioperlage. Entschuldige. Keine
Bioperlage. Nein, wir sind super mit dem.
Großartig. Das ist ein Schlusswort eigentlich, oder? Wir könnten ewig weitersprechen.
Absolut, ja. Wir könnten noch länger diskutieren und plaudern und debattieren. Und da bin ich bei euch.
Es war großartig. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Absolut. Vielen Dank.
Ich hoffe euch auch. Also,
ja, sehr.
Mindestens so viel wie euch.
Und gescheit zum Trinken am auch kommt. Also was will man
mehr? Was zum Trinken am auch kriegt, genau.
So stelle ich mir einen Montagnachmittag vor.
Ja, aber wirklich.
Schön.
So soll er sein. Und vielen Dank für eure Zeit, für eure Offenheit auch. Das waren nicht nur die einfachsten Fragen, die wir gestellt haben. Und
für die tollen Weine.
Und für die tollen Weine, ja, wirklich.
Ja, vielleicht sehen wir uns ja Beim Losen am 20.21. und
alle fett eintragen, ja?
Genau.
20. 21. Juli.
Genau, richtig. Ja. Montag, Dienstag. Montag auf jeden Fall in Wien. Wo wird noch bekannt gegeben? Gut. Dienstag wird es in Salzburg stattfinden, ja. Wird auch noch bekannt gegeben. Das
ist kurzfristig ausgemacht.
Vielleicht sagst du noch kurz dazu, wo man sich anmelden kann. Also wenn ihr, also wir schauen den Podcast sehr rasch aus und wir haben zuerst noch eine Folge, wo wir die beiden vorstellen. Das heißt, für Menschen, die noch dabei sein wollen,
wo?
Wir senden das aus, wir melden uns, das kommt von uns.
Also dann bei euch melden
die. Genau, also wir melden das, wir senden eine Aussendung aus für diese zwei Masterclasses und dann...
Sind da dann geladene Gäste sozusagen oder ist es dann...
Wir werden es offen gestalten, dass sich alle möglichen Gastronomen, die sich dafür interessieren, auch gerne kommen können. Es soll auch größer sein, weil es ein neues Produkt ist, weil es eine Markteinführung ist und umso mehr Reichweite dafür, umso besser. Und deswegen auch der Ernie live vor Ort, weil nur unser guter alter Ernie wird das alles so fein erklären können zu dem neuen Thema.
Unser, wenn jemand früher schon Infos haben will, office@kracherfeinwein.at. Jederzeit.
Eine gute Anlaufstelle.
So immer. Ist das Einfachste. Genau. Ansonsten auch auf kracherfeinwein.at steht immer alles Neueste drauf.
Genau.
Wir werden auch bald unser Portfolio-Tasting haben im Oktober.
Ja.
In Wien, auch dazu
kommt die Aussendung diese Woche.
Genau.
Die kommt diese Woche. Wir haben jetzt nochmal alles fertig gemacht und die Aussendung dafür erfolgt diese Woche an alle Gastronomen und ja, die separaten Geschichten kommen auch die Tage.
Fest steht, wir sehen uns in Wien oder in Salzburg.
Genau.
21. oder 22.
Mit 20.
Losen. 20.
Am 20.
20.
Oder 21.
Genau. Juli.
Richtig.
Und alle liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir hören uns wieder in
zwei Wochen.
Nächsten Kalk und Kegel Podcast Essen.
Essen, Trinken, Wahnsinn.
Vielen Dank.
Super. Liebe Grüße aus dem Sowjena.
Danke fürs Zuhören und danke an unsere Podcast-Partner Schaumweinkontor und das Stiegelgut Wildshut sowie an das So Vienna. Redaktion, inhaltliche Begleitung und Schnitt Leni Almer, Produktion Radio Content Austria. Abonniert uns gerne auf allen Podcast-Kanälen und besucht uns auf www.kalkundkegel.com. Bis zum nächsten Mal. Cheers und tschüss.